Ich beschloss, mit meinem Vater zu reden. Nicht, weil wir uns so nahe gewesen wären, mein Vater war verschlossen, konnte weder uns Kindern seine Gefühle mitteilen, noch etwas mit den Gefühlen anfangen, die wir ihm entgegenbrachten. Lange vermutete ich hinter dem unmitteilsamen Verhalten einen Reichtum ungehobener Schätze, aber später fragte ich mich, ob da überhaupt etwas war. Vielleicht war er als Junge und junger Mann reich an Gefühlen gewesen und hatte sie, ihnen keinen Ausdruck gebend, über die Jahre verdorren und absterben lassen. Aber gerade wegen der Distanz zwischen uns suchte ich das Gespräch mit ihm. Ich suchte das Gespräch mit dem Philosophen, der über Kant und Hegel geschrieben hatte, von denen ich wusste, dass sie sich mit moralischen Fragen beschäftigt hatten. Er sollte auch in der Lage sein, mein Problem abstrakt zu erörtern und sich, anders als meine Freunde, nicht an den Defiziten meiner Beispiele aufhalten. Wenn wir Kinder unseren Vater sprechen wollten, gab er uns Termine, wie seinen Studenten. Er arbeitete zu Hause und ging in die Universität nur, um seine Kollegs und Seminare zu halten. Die Kollegen und Studenten, die ihn sprechen wollten, kamen zu ihm nach Hause. Ich erinnere mich an Reihen von Studenten, die im Korridor an der Wand lehnten und warteten, bis sie an die Reihe kamen, manche lesend, andere die Stadtansichten betrachtend, die im Korridor hingen, andere ins Leere starrend, alle stumm, bis auf einen verlegenen Gruß, wenn wir Kinder grüßend durch den Flur gingen. Wir selbst warteten nicht im Flur, wenn unser Vater uns einen Termin gegeben hatte. Aber auch wir klopften zum festgesetzten Zeitpunkt an die Tür seines Arbeitszimmers und wurden hereingerufen. Ich habe zwei Arbeitszimmer meines Vaters erlebt. Die Fenster des ersten, in dem Hannah die Bücher mit dem Finger abgeschritten hat, gingen auf Straße und Häuser. Die des zweiten gingen auf die Rheinebene. Das Haus, in das wir Anfang der 60er Jahre gezogen und in dem meine Eltern wohnen geblieben sind, als wir Kinder groß waren, lag über der Stadt am Hang. Hier wie dort weiteten die Fenster den Raum nicht in die Welt draußen, sondern hängten diese in das Zimmer wie Bilder. Das Arbeitszimmer meines Vaters war ein Gehäuse, in dem die Bücher, Papiere, Gedanken und der Pfeifen- und Zigarrenrauch eigene, von denen der Außenwelt verschiedene Druckverhältnisse geschaffen hatten. Sie waren mir zugleich vertraut und fremd. Mein Vater ließ mich mein Problem präsentieren in der abstrakten Fassung und mit den Beispielen. Es hat mit dem Prozess zu tun, nicht wahr? Aber er schüttelte den Kopf, um mir zu bedeuten, dass er keine Antwort erwarte, nicht in mich dringen, von mir nichts wissen wollte, was ich nicht von mir aus sagte. Dann saß er, den Kopf zur Seite geneigt, mit den Händen die Armlehnen festhaltend, und dachte nach. Er sah mich nicht an. Ich betrachtete ihn, sein graues Haar, seine wie immer schlecht rasierten Backen, die scharfen Falten zwischen den Augen und von den Nasenflügeln zu den Mundwinkeln. Ich wartete. Als er redete, holte er weit aus. Er belehrte mich über Person, Freiheit und Würde, über den Menschen als Subjekt und darüber, dass man ihn nicht zum Objekt machen dürfe. Erinnerst du dich nicht mehr, wie es dich als kleinen Jungen empören konnte, wenn Mama besser wusste als du, was für dich gut war? Schon wie weit man das bei Kindern tun darf, ist ein wirkliches Problem. Es ist ein philosophisches Problem. Aber die Philosophie kümmert sich nicht um die Kinder. Sie hat sie der Pädagogik überlassen, wo sie schlecht aufgehoben sind. Die Philosophie hat die Kinder vergessen. Er lächelte mich an. Für immer vergessen. Nicht nur für manchmal, wie ich euch. Aber bei Erwachsenen sehe ich schlechterdings keinerlei Rechtfertigung dafür, das, was ein anderer für sie für gut hält, über das zu setzen, was sie selbst für sich für gut halten. Auch nicht, wenn sie später selbst glücklich damit sind? Er schüttelte den Kopf. Wir reden nicht über Glück, sondern über Würde und Freiheit. Schon als kleiner Junge hast du den Unterschied gekannt. Es hat dich nicht getröstet, dass Mama immer recht hatte. Heute denke ich gerne an das Gespräch mit meinem Vater zurück. Ich hatte es vergessen, bis ich nach seinem Tod begann, im Budensatz der Erinnerung nach schönen Begegnungen, Erlebnissen und Erfahrungen mit ihm zu suchen. Als ich es fand, betrachtete ich es verwundert und beglückt. Damals war ich zunächst verwirrt von meines Vaters Mischung aus Abstraktion und Anschaulichkeit, aber schließlich machte ich mir auf das, was er gesagt hatte, den Reim, dass ich nicht mit dem Richter reden musste, dass ich gar nicht mit ihm reden durfte, und war erleichtert. Mein Vater sah es mir an. »So gefällt dir die Philosophie?« »Na ja, ich wusste nicht, ob man in der Situation, die ich beschrieben habe, handeln muss, und war eigentlich nicht glücklich mit der Vorstellung, dass man muss, und wenn man nun gar nicht handeln darf. Ich finde das...« Ich wusste nicht, was sagen. Erleichternd? Beruhigend? Angenehm? Das klang nicht nach Moral und Verantwortung. Ich finde es gut, klang moralisch und verantwortlich, aber ich konnte nicht sagen, dass ich es gut, dass ich es mehr als nur erleichternd fand. Angenehm? Schlug mein Vater vor. Ich nickte mit dem Kopf und zuckte mit den Schultern. Nein, dein Problem hat keine angenehme Lösung. Natürlich muss man handeln, wenn die von dir beschriebene Situation eine Situation zugewachsener oder übernommener Verantwortung ist. Wenn man weiß, was für den anderen gut ist und dass er die Augen davor verschließt, muss man versuchen, ihm die Augen zu öffnen. Man muss ihm das letzte Wort lassen, aber man muss mit ihm reden. Mit ihm, nicht hinter seinem Rücken mit jemand anderem. »Mit Hannah reden? Was sollte ich ihr sagen? Dass ich ihre Lebenslüge durchschaut hatte? Dass sie drauf und dran war, ihr ganzes Leben dieser dummen Lüge zu opfern? Dass die Lüge das Opfer nicht wert war? Dass sie darum kämpfen sollte, nicht länger als nötig ins Gefängnis zu müssen, um danach noch viel mit ihrem Leben anzufangen? Was eigentlich? Ob viel, etwas oder wenig? Was sollte sie mit ihrem Leben anfangen? Konnte ich ihr ihre Lebenslüge wegnehmen, ohne ihr eine Lebensperspektive zu eröffnen? Ich wusste keine langfristige. Und ich wusste auch nicht, wie ich ihr gegenübertreten und sagen sollte, es sei schon richtig, dass nach dem, was sie getan hatte, ihre Lebensperspektive kurz- und mittelfristig Gefängnis heißen würde. Ich wusste nicht, wie ich ihr gegenübertreten und irgendetwas sagen sollte. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich ihr gegenübertreten sollte. Ich fragte meinen Vater, und was ist, wenn man nicht mit ihm reden kann? Er sah mich zweifelnd an, und ich wusste selbst, dass die Frage neben der Sache lag. Es gab nichts mehr zu moralisieren. Ich musste mich nur noch entscheiden. »Ich habe dir nicht helfen können.« Mein Vater stand auf, und ich auch. »Nein, du musst nicht gehen, mir tut nur der Rücken weh.« Er stand krumm, die Hände auf die Nieren gepresst. »Ich kann nicht sagen, dass es mir leid tut, dass ich dir nicht helfen kann.« Als der Philosoph meine ich, als den du mich gefragt hast. Als Vater finde ich die Erfahrung, meinen Kindern nicht helfen zu können, schier unerträglich. Ich wartete, aber er redete nicht weiter. Ich fand, er mache es sich leicht. Ich wusste, wann er sich mehr um uns hätte kümmern und wie er uns mehr hätte helfen können. Dann dachte ich, dass er das vielleicht selbst weiß und wirklich schwer daran trägt. Aber so oder so konnte ich ihm nichts sagen. Ich wurde verlegen und hatte das Gefühl, dass auch er verlegen war. Tja, dann, du kannst jederzeit kommen. Mein Vater sah mich an. Ich glaubte ihm nicht und nickte.